Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ein paar Tage ist es noch hin. Ein paar Mal noch schlafen, hätte man früher gesagt, als wir noch ans Christkind geglaubt haben. Und dann ist das Christkind zwar nicht mehr da, da dauert es noch ein bisschen länger. Aber die Australian Open. Und da freue ich mich jetzt sehr, dass wir mit dem Tennispropheten Andreas Durieux eine hoffentlich tiefgehende, in jedem Fall aber ausführliche Vorschau anstreben werden. Servus, Andi.
Das hast du schön gesagt. Also du übertriffst dich ja jedes Mal noch mehr und das hat mir jetzt die Restgänsehaut beschert, abgesehen davon, dass eh schon so einen Zapfen hat draußen. Servus, lieber Jens. Willkommen zu Hause. Bläder hätte ich es auch nicht sagen können, weil ich weiß ja nicht, ob alle zu Hause sind, die das hören. Aber ich glaube, man weiß, wie es gemeint ist. Die Freude ist ganz meinerseits.
Damit ich es nicht vergesse, bei den US Open habe ich schon diese Bracket Challenge gemacht, den Andi habe ich zu spät eingeladen, der Oliver hat teilgenommen. Diese Bracket Challenge, mit anderen Worten, einmal das Tableau durchzutippen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, die gibt es auch wieder für die Australian Open. Wer mitmachen möchte und wer nicht in meinem Telefonbuch ist, der schreibe mir bitte steilpass@sportradio360.de eine E-Mail und dort gibt's dann alle Anweisungen. Der Andi bekommt dieses Bracket per Mail, vielleicht auch per WhatsApp geschickt. Und dann hat man bis, Achtung, Samstag deutscher Zeit und österreichischer Zeit, Samstag 23.59 Uhr Zeit, weil die Australian Open jetzt ja auch am Sonntag beginnen. Es werden Männer und Frauen getippt, also nochmal Mail bitte an steilpass@sportradio360.de.
Bevor es losgeht mit einer Begriffserklärung, was bitte ist ein Bracket bzw. eine Bracket? Weil ich kenne nur ein Bricket, das hat man zum Heizen verwendet.
Na, das rührt daher, dass die Amerikaner ja dieses, also Bracket ist das Raster für das erste Grand Slam Turnier zum Beispiel. Ah, dieses 128er Tableau. Und die Amerikaner haben das ja immer, wenn der wenn March Madness ist, also die Playoffs der College-Basketballspieler. Und dann gibt's immer March Madness und da hat dann füllt dann jeder sein Bracket aus, mit wer dann am Ende gewinnen wird und die allerwenigsten gewinnen dann. Und genau das haben wir bei den US Open für die Männer schon gemacht und das machen wir jetzt auch für die Frauen und für die Männer bei den Australian Open.
Danke für die profunde Erklärung. Ich fange jetzt mit etwas an, das viele bewegt hat, und zwar viel mehr als alles, das sich derzeit Down Under abspielt. Und zwar der neue Superstar im Damen-Tennis, Harjer Abdelkader. Das ist nämlich die Dame mit der Wildcard. Wir wissen, ihr wisst das alle. Also die, wo jeder zu Recht sagt, wenn sie behauptet, sie hätte einmal mit 14 einen Tennisschläger in der Hand gehabt, dann war das das eine Mal. Weil inzwischen sind 10 Jahre vergangen und es hat nicht so ausgeschaut. Aber gut, allein die Geschichte hat mich amüsiert und das zeigt aber auch, was möglich ist. Also die Beweggründe, ich habe leider noch nirgends ein Interview von ihr gelesen. Das wäre ja mal hochinteressant, Jens. Es muss nicht auf Ägyptisch sein, wenn es das überhaupt gibt. Aber das wäre ja hochinteressant, was sie bewegt hat, da mitzuspielen, abgesehen von dem Wahnsinn, dass so jemand da durchrutscht, ohne dass es jemand merkt.
Ja, also die junge Frau, wer es nicht gesehen hat, hat bei einem ITF-Turnier aufgeschlagen, in Kenia wohlgemerkt. Also bist du sicher, dass sie, also wenn sie Ägypterin ist, dann ist ja das auch ein Reiseaufwand, den sie auf sich genommen hat, der auch 3,50 Euro gekostet hat. Und es gibt Videomaterial davon. Sie hat natürlich 6-0, 6-0 verloren. Sie hat aber wie auch immer 3 Punkte gemacht, glaube ich. Und dieses wie auch immer, also wer auch immer da auf der anderen Seite gestanden ist, der möge sich schämen. Es waren, glaube ich, 2 Doppelfehler dabei ihrer Gegnerin. Also die Frau, aber lustig, ja, es ist lustig. Man spricht drüber. Der kenianische Tennisverband hat sich dann erklärt und hat gesagt, naja, Wildcard wurde angefragt. Wildcard ist frei geworden. Wir haben die Dame nicht gekannt. Und da haben wir sie halt gegeben. Also ganz offensichtlich kannte man sie wirklich nicht. Aber das passiert vielleicht auf den untersten Ebenen des Profitennis. Und ich sage mal so, wenn sie jetzt anfragen sollte bei Craig Tiley, dem Chef von Tennis Australia, der wäre, glaube ich, ein bisschen zögerlicher, wenn es darum ginge, ihr eine Wildcard für das Hauptfeld der Australian Open zu geben. Wenn nicht eh schon alle Wildcards vergeben sind. Das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Mir hat das auch amüsiert, weil ich natürlich dann ein bisschen nachgedacht habe. Und ich habe ja einen reichen Erfahrungsschatz. Und ein Philosophenkollege von mir namens Friedrich Nietzsche hat einmal einst den Sager geboren, die Wirklichkeit ist der beste Beweis für die Möglichkeit. Und so blöd es klingt, so ist es. Also es impliziert natürlich aber auch einen wahnsinnigen Mut von jemandem oder ich weiß nicht was eben, sich das anzusehen. Also es ist ja so, ich wollte mich mit ihr anfreunden auf Social Media und eines deiner Medien, nämlich Tennisnet, ist es schon gelungen, mir noch nicht. Also die schaut sich sehr genau an, wer ihr da folgt und da kann man nicht so einfach folgen. Sie ist schon auf 2500, also mich hat es schon bald eingeholt, aber darum geht's auch nicht. Sondern ich wollte einer Behauptung nachgehen, die nicht stimmen kann, nämlich sie hätte bereits die nächste Wildcard bekommen für ein ähnliches Turnier. Aber das kann nur Schmäh sein, glaube ich.
Ja, hoffentlich. Sportlich jetzt nicht besonders wertvoll. Ja, lass uns, weil wir gerade bei den Frauen so schön drinnen sind, damit anfangen. Fangen wir mit den Frauen einfach an. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, Andi, dass Aryna Sabalenka es wieder gelingt, wie es im vergangenen Jahr bei Grand Slam Turnieren dreimal gelungen ist, sich selbst zu schlagen? Oder siehst du womöglich eine Spielerin, die Aryna Sabalenka qua ihres eigenen Könnens gefährlich werden könnte?
Super wieder formuliert, die Frage. Ich danke dir für deine Formulierung. Ich höre mir ja das dann an und denke mir, der Mann ist genial. Du also, ich wäre nicht der Einzige. Naja, aber also ich bin da, wie sagt man, two in the half. Also, ich bin der halbe Hörer. Aber ich höre mir es gerne an. Und dann schmunzle ich über deinen auch immer wieder britisch-münchnerisch-steirischen Humor. Nebenbei bemerkt. Aber das war jetzt nicht die Frage. Ja, natürlich. Also, sie kann über sich selber nur stolpern. Ich finde, dass sie dort die beste Möglichkeit hat, den Titel zu verteidigen, wenn ich nicht falsch liege.
Vorsicht.
Hat das früher nicht gewonnen? Ah ja, Madison natürlich. Ja, du hast vollkommen recht. Ich wollte von der Keys auch, jetzt ist mir das, ja natürlich, weil die Keys nämlich es für mich nicht mehr gewinnt. Aber ich schätze ein, die Möglichkeit, und zwar weißt du warum? Weil die doch auch eine sehr emotionale Dame ist, was man immer wieder gesehen hat, als ihr das in der eigenen Performance sozusagen gegen die Karten gespielt hat, also Trumpf für die anderen meistens. Aber jetzt habe ich was gesehen bei dieser Siegerehrung, was rührend war und das war so ein versteckter Hinweis darauf, dass der Freund, dass sie den Freund vielleicht bald anders nennen wird oder so. Also das hat so ein bisschen nach irgendwelchen Glöckchen geklungen, hochzeitsmäßig. Oder ich habe es falsch verstanden, ich glaube aber nicht. Das ist wenigen aufgefallen, der Sager. Und ich glaube nicht, dass sie gemeint hat, sie wird ihm einen anderen Vornamen geben in Zukunft. Also wenn das da ein bisschen mitspielt, weißt du, und da ist man dann besonders gut drauf. Gewonnen hat man auch ein Vorbereitungsturnier, also ich sehe die Chancen gering, dass er sich selber schlägt diesmal und ich weiß gar nicht warum, ich kann das nicht sagen. Also ich würde jetzt natürlich aus dem Blauen heraus sagen müssen, eine Dame, die dir auch sehr gut immer wieder sportlich gefallen hat und mir auch, die auch lang unterm Radar war und die als erste Mutter seit Jahrzehnten, ich glaube seit der Serena Williams, es neuerlich geschafft hat, die Top Ten zu erreichen, nämlich als Mutter eben. Und das ist die Belinda Bencic, die da natürlich ein Solo hingelegt hat, eine einzige Mixed-Niederlage in 9 Partien. Bei diesem, jetzt hätte ich fast wieder gesagt, Hopman Cup. Es ist natürlich der United Cup. Aber so weit sind wir noch nicht. Also, was ich nicht glaube diesmal ist, dass Madison Keys das in irgendeiner Art und Weise verteidigen wird können. Und auch wenn man sich das anschaut, war es ja wieder eines der vielen Ereignisse, wo es dann sehr viel zusammengespielt hat, dass diese Außenseiterin gewonnen hat. Ich weiß nicht warum, es ist nur so ein Gefühl, also ich tippe trivial auf Sabalenka und bei den Herren habe ich auch schon einen sicheren Tipp, aber der ist noch weniger spektakulär.
Ja, zu den Männern, da kommen wir gleich. Belinda Bencic, denke ich mir auch, die Belinda. Und wenn ich aber nicht ganz falsch liege, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie 2018 als die Angie Kerber in Wimbledon gewonnen hat, ob sie da im Halbfinale war. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, die Belinda war, so großartig sie spielt, jetzt auch wieder, und so großartig sie vor der Geburt ihrer Tochter gespielt hat. Aber die Belinda war maximal zweimal, aber ich glaube sogar, da hätte ich natürlich recherchieren müssen, aber ich glaube, sie war nur einmal bis jetzt in ihrer Karriere im Halbfinale. Einmal nur im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers, und das war 2019 in Flushing Meadows, wo sie dann entweder gegen Andreescu oder gegen die Serena verloren hat. Ich habe ja alles schon vergessen, weil ich alt bin. Ich hätte es natürlich recherchieren müssen. Und ich würde es der Belinda so wünschen, weil ich die sehr früh schon gesehen habe. Ich weiß noch, in Leipzig war das damals. Da hat die Schweiz gegen Deutschland, das war 2016, ja, 2016 war es, wo Angie Kerber erstmals die Australian Open gewonnen hat, das einzige Mal die Australian Open gewonnen hat. Und die ist dann rübergeflogen, und die Belinda hat aber gegen die Kerber gewonnen. Ganz, ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Und damals dachte ich schon, okay, die wird einmal unaufhaltsam gut werden, und hat aber gerade bei diesen Grand-Slam-Turnieren ausgelassen. Anders kann man es nicht sagen. Und ich würde es ihr von Herzen wünschen. Es kommt natürlich extrem auf die Auslosung drauf an. Bencic ist die eine, die ich sage, vielleicht, weil es wirklich gut war, weil sie Selbstvertrauen getankt hat, weil ihr das jetzt gar nicht so wehgetan hat, dass sie gegen Świątek den ersten Satz verloren hat. Und die zweite, call me crazy, aber ich glaube auch, dass Coco Gauff gar nicht mit schlechten Chancen jetzt in Melbourne antritt, weil, zumindest das, was ich beim United Cup gesehen habe, ihre beiden großen Baustellen, zumindest in den Matches, also gegen die Busas Manero hat sie 6-0 im dritten Satz verloren, aber sonst war das schon auch sehr gut. Aber sowohl der Aufschlag als auch die Vorhand waren jetzt keine Trainwrecks. Also ich sage, das sind die beiden, die aus meiner Sicht, und Rybakina, wenn sie einen Sterntag hat, wenn Rybakina einen Stern, das sind die zweieinhalb, wo ich sage, die könnten Sabalenka, so die sich nicht selbst schlägt, die beiden könnten Sabalenka schlagen. What say you?
Naja, wie hättest du denn gern, dass ich dich in Zukunft anspreche? Jens Crazy oder Crazy Huber?
Naja, was dünkt dich da crazy?
Naja, dass du gesagt hast, call me crazy. Also, mich dünkt im zweiten Fall, natürlich nur im zweiten Fall, also Bencic noch eher, ja. Aber bei Gauff habe ich ganz ein anderes Gefühl. Aber das muss nicht heißen, bin ja auch kein böser Mensch, dass ich dich jetzt deswegen crazy nenne. Ich finde es halt sehr verwegen. Für mich eröffnet sich da keine, nicht einmal eine Außenseiterchance. Vielleicht liege ich falsch, wie schon das eine oder andere seltene Mal. Ich weiß nicht. Aber Bencic wäre natürlich, da ist ein Effekt, der auch auf den Herrn Hurkacz zutrifft und der immer wieder uns ins Gedächtnis zu rufen ist. Wann spielen wir gut, wenn wir uns gar nichts erwarten, wenn wir aus Freude, auch vielleicht an der Konstellation, einmal in einer mixed-ähnlichen Mannschaft anzutreten, all das hat da mitgespielt, und es geht in Wahrheit um Blumentöpfe, obwohl es Punkte gibt. Aber das ist doch der Effekt, wo alle sagen, sensationell, und dann, naja, dann kommst du vielleicht doch, jetzt hast du wieder Erwartungen, jetzt hast du gut gespielt und so weiter, und das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen, wobei ich den Hubi so gerne ich ihn mag, jetzt über die längere Distanz noch nicht so gut sehe, wie er diesmal da war, über die Best-of-Three-Variante. Aber da sind wir ja noch nicht.
Ja, da sind wir noch nicht. Dem Hubi, ich glaube, es gibt einen polnischen Kollegen, den Adam Roma, dem ich vor 3-4 Jahren scherzhalber gesagt habe, weißt du, ich glaube, der Hubi wird irgendwann einmal Wimbledon gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich das einzige Major, wo er mit seinem Aufschlag durchkommen könnte. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass es gewinnen wird, weil Alcaraz und Sinner halt Antworten auf diesen Aufschlag haben, aber wenn überhaupt er wo weit kommen könnte, dann dort. Aber ich glaube halt, eine habe ich vergessen, und die habe ich ja eigentlich in der Big Show, als ich mit dem Häuser Paul und mit der Niki Goyer und mit dem Dennis Heinemann gesprochen habe, da habe ich ja gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass Amanda Anisimova die Australian Open gewinnt. Einfach nur aus dem Grund, weil sie sich nicht in die Hose machen wird vor Sabalenka. Die Bilanz ist knapp negativ von Anisimova gegen Sabalenka, aber am Ende des Tages könnte die kann das Tempo mitgehen, die fürchtet sich nicht. Das wäre eine, und die Gauff hat auch keine schlechte Bilanz gegen die Sabalenka. Darauf schaue ich, auf wen ich wenig bis überhaupt kein Geld setzen würde, das ist Iga Świątek, weil das war erstaunlich schlecht gegen Goff und dann auch gegen Bencic in den Sätzen 2 und 3. Keine Ahnung, ob sie verletzt war, ein bisschen, weil sie dann rausgegangen ist nach dem zweiten Satz gegen Bencic und sich dort behandeln hat lassen. Aber das war nicht so, dass ich sage, die muss jetzt dringend die Australian Open gewinnen.
Ja, ich lasse es so stehen.
Ja, bitte, bitte. Gibt es irgendjemand, bei dem du gespannt bist, bei den Frauen?
Jein. Jein, also schau, wenn wir jetzt Romantiker sind, die wir doch auch sind und uns das gefallen hat, dass Hand in Hand das Ehepaar Monfils und Svitolina dort jetzt den Titel vice versa sie bei den Damen gewann, was wahrscheinlich sein letzter bleibt, glaube ich, in der großen Karriere, weil er ja aufhört und auch noch nicht gespielt hat bis dato, dann könnte man sagen, ja, wer auch, aber da, das ist mir, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, was da alles zusammenspielen müsste. Du könntest auch sagen Kostjuk, aber das geht eben auch nur, das sind so Mini-Läufe, die man da sieht und oft schon einmal gesagt, das zählt 11, wenn man da vorher sehr gut spielt und dann ist es ja doch ganz was anderes. Wobei bei den Damen ist wenigstens das Format gleich. Natürlich müssen die auch über 2 Wochen 7 Partien gewinnen, damit sie am Ende Grand Slam-Siegerin sind. Oder sie kommen aus der Quali wie die Lilly Tagger und holen sich den Titel.
Genau.
Das wäre wirklich crazy. Ja, da könntest du mich nennen. Ja?
Ich sag mal so, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird man schon wissen, ob zumindest der erste Step genommen ist. Denn Lilly Tagger tritt in der Qualifikation an, genauso wie Sinja Kraus. Wenn ich es nicht ganz übersehen habe, dann sind ganz wenige deutsche Frauen am Start. Bei den Männern in der Quali, aus österreichischer Sicht, Sebastian Ofen ist weiter, Lukas Neumeier ist schon rausgeflogen und der Juri Rodionow spielt auch in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wir strahlen ja erst Dienstagmittag aus. Welche großen Fragezeichen, Andi, hast du, wenn wir auf die Männer schauen? Du hast den Sieger, ich ahne, wer der Sieger ist. Es könnte ein junger Mann sein, der zu seinem Glück ein paar Kilometer südlich der österreichischen Grenze aufgewachsen ist. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
Die ganze Spannung, es ist furchtbar. Also wirklich, das kann ich da nicht verzeihen. Aber ja, also ja, dort sind wir ja noch nicht. Also mein Tipp in Ehren, das ist dann auch der naheliegendste, glaube ich. Obwohl ich mir den Schaukampf angeschaut habe mit dem Alcaraz und das war dann doch nur ein Schaukampf, aber da war das schon komischerweise, also dieses spielerische Moment, man hat auch gesehen, also da lässt er mehr heraus als sonst, nämlich der Herr Sinner, der ja gelernt hat von dieser US Open-Niederlage und sich da auch strategisch intuitiv sozusagen jetzt mehr zutraut und das auch spielt. Irgendwie, weiß ich nicht, Alcaraz, der hat noch nie gut gespielt und das ist halt auch eines, wo ich mir denke, ja. Entschuldigung, was war deine Frage? Fragezeichen bei den Männern, naja, Fragezeichen.
Ich habe drei, aber bitte.
Fragezeichen, wie meinst du das jetzt genau?
Naja, ich habe drei große Fragen. Die erste Frage ist Alcaraz, klarerweise, es könnte ja auch sein, dass wir alle komplett falsch liegen und dass er schon seine Finger drin gehabt hat und dass es nicht der Papa war, alleine, der gesagt hat, jetzt muss eine Veränderung her. Vielleicht ist er ja befreit. So, das ist meine erste Frage. Wie wird Alcaraz? Die zweite Frage, wie fit ist Djokovic? Hat er in Adelaide schon vor 3 Wochen abgesagt und haben die Veranstalter das nur so lange zurückgehalten und das war eh klar, dass er nicht kommen würde, einfach weil er das Turnier mag und sagt, okay, dann verkauft er ein paar Tickets mehr und ich sage dann kurzfristig ab. Oder ist er wirklich noch nicht fit? Ja, und die dritte Frage, die ich schon habe, ist, wie gut ist Alexander Zverev drauf? Ganz ehrlich, weil der Hubi hat serviert wie ein junger Gott die 2 Sätze. Und das ist manchmal mühsam, aber so richtig kann ich das nicht einschätzen. Das sind meine 3 großen Fragen. Die ich habe vor den Australian Open. Ich weiß nicht, ob du eine Antwort auf eine dieser Fragen hast.
Ja, auf jede. Danke für die Aufklärung. Also natürlich frage ich mich das auch. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, in welche Richtung das gemeint war. Aber das sind natürlich berechtigte Fragen. Also bei der einen kann ich ein bisschen, so wie du deine Griechin hast, deine griechische Kollegin, habe ich eine Serbin, die eine Tennisfanin ist vom Feinsten, mit der hier und da fachsimple und die ist natürlich bestens informiert. Und die sagt, dass Djokovic so hin ist wie noch nie was. Also, dass das wirklich alles stimmt und die Schulter und das und mit der Hüfte und quasi one last time und deswegen hat er pausiert und nicht, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen, aber wenn überhaupt, dann, das deutet für mich darauf hin, dass sich da auch nichts mehr ausgeht. Also der will, glaube ich, der will, das ist ja einer, wie wir wissen, der immer das Unmögliche anpeilt, um das Mögliche zu erreichen, aber diesmal ist es, glaube ich, nicht einmal das Mögliche. Und das ist halt schade, da spielt zum einen die biologische Uhr mit, dann diese Informationen. Und irgendwann einmal, es müssten ja 2, 3, 4 Spieler vielleicht verlieren, damit der irgendwie, also ich zähle den Zverev dazu nicht mehr, auf jeden Fall Alcaraz, Sinner müssten früh verlieren und selbst dann ist es ja gegen jede Logik, weil auch sollte er wie im letzten Jahr die letzten 4 erreichen, wovon man realistischerweise vielleicht noch ausgehen kann, dann ist es ja so, dass dort die besten anderen 3 warten und das wird nicht leichter und der Körper wird immer anfälliger. Also da bin ich einmal Fragezeichen. Also ich glaube, er wird spielen. Ich weiß nicht, wie lange er spielen wird und ich glaube nicht, dass es vom großen Erfolg gekrönt sein wird. Das zweite Alcaraz, weiß ich nicht, ob ihn das so beschäftigt noch, diese Geschichte mit dem Herrn Ferrero, der ja mehr gelitten hat, wie man gelesen hat, dass das irgendwie auseinanderging. Und egal, wer da kommt, ich glaube, dass der reif genug ist, dass er seine Leistung halt bringt. Und ich sehe nur nicht, wann ich dort bei einem, so ein Turnier hat jeder, und da wissen wir, wie furchtbar das ist, und das könnte man natürlich auch bearbeiten, aber was nutzt das in der Praxis? Irgendwann kommen dann die Gedanken, warum ist das immer da, warum will es da nicht gelingen, sozusagen? Und ich glaube, weiter als ein Viertelfinale war er ja noch nicht. Das sind also meine Bedenken dahingehend, würde ich sagen, die Siegesfrage stellt sich mir nicht. Was war die dritte, Jens, die dich noch... Ah ja, Zverev, natürlich. Ja, Zverev, naja, was soll ich dir sagen? Wir haben gewettet und meine Wette basierte darauf, nämlich, dass er aus den Top 3 rausfällt und ich habe gesagt, nicht einmal mehr Top 5 ist. Was blöd war, ich hätte ja sagen sollen, 4, das hätte schon genügen, aber gut, egal, also in dieser Wette mit dir. Und ich sehe halt, was da für Punkte am Spiel stehen. Und nachdem der einer ist, der, glaube ich, der mental nicht in sich ruhendste ist, was solche Dinge betrifft, ist das eine sehr schwierige Ausgangslage. Der Hopman Cup war nicht aussagekräftig. Warum nicht? Gegen den Hurki hat man, Hurki sage ich immer, den Hubi hat man verlieren können, wie sich nachher herausgestellt hat. Und ich weiß nicht, wie souverän der da durchginge, bis ins Finale, damit er dann seine Pünktchen im Trockenen hätte. Kann auch sein, dass es gar keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ich finde halt, also für mich ist das leider Gottes tragisch, weil das Potenzial allemal da war, aber ich sehe noch immer nicht, egal wo, irgend so ein Turnier gewinnen, ein Grand Slam, leider. Also das sind meine, ich glaube auch, dass er vielleicht schon früh rausgeht. Das ist irgendwie auch nur ein Gefühl. Ansonsten, ja, Stan the Man, spielt noch einmal.
Ja, kommen wir gleich.
Alle werden Trainern überstürmt sein.
Naja, lass mich noch einen kurzen Gedanken verlieren zu Zverev. Ich glaube halt, dass die Anzahl der Spieler, die sich selbst zutrauen, Alexander Zverev beim Grand Slam-Turnier zu schlagen, größer geworden ist. Ganz einfach. Der Felix hat es jetzt zweimal geschafft. Das war einmal schon in Wimbledon vor ein paar Jahren. Da kann man immer sagen, okay, Wimbledon, warum auch immer. Verstehe ich auch nicht, warum das für Zverev mit seinem Aufschlag und seinem Return so ein Problem ist, aber okay, Wimbledon. Aber Ogier Aliassime glaubt seit den US Open dran. Dann hat er zweimal gegen den Rinderknecht verloren. Ich glaube zwar nicht, dass er gegen den jetzt auch bei den Australian Open verlieren würde, aber ich glaube, dass die Anzahl der Leute, die sagen, weißt du was, da gehe ich jetzt komplett ohne Angst rein, dass die immer größer wird. Und deshalb wird es für ihn auch schwieriger und es kommt extrem viel auf die Auslosung an, weil wir kommen dann vielleicht auch noch auf einen Mann, wo ich sage, okay, dem traue ich nach einem richtig schlechten Jahr eigentlich ein bisschen was zu. Aber du zuerst zu Stan, bitte. Dem Stan trauen wir was zu?
Naja, einen Abschied, wahrscheinlich ein letztes Mal.
Würdigen, ja.
Ja, so 4 Sätze und Center Court. Irgendwie Night Session, wenn es geht, und dann irgendeine Ehrung mit Verabschiedung, das traue ich ihm zu. Naja, und dann wollte ich vielleicht, man könnte, wenn man ganz verwegen ist, den Publik ein bisschen ins Spiel bringen, nur sehe ich den wiederum nicht, in puncto Konstanz so stark spielen, wie er es jetzt geschafft hat und wie es auch bis jetzt nur auf kleineren Bühnen geschafft hat, immer wieder in der Best-of-Three-Konstellation. Da kann er natürlich schon. Dimitrov ist leider, ist mir auch zu lang verletzt gewesen, aber das sind solche, da hat man ja gesehen in Wimbledon, also der kann schon an Sinner ärgern und womöglich früh, wenn das irgendwie aufgrund der Setzung so käme, den da in Bedrängnis bringen. Vielleicht, vielleicht, aber das, also ich, bei ersterem sehe ich es nicht. Publik ist für mich super, zum Schauen, wie der Herr Kubek sagen würde, mit M. Und naja, das ist es. Also der wird mich ein bisschen unterhalten, glaube ich. Übrigens, Kyrgios wird uns nur im Doppel unterhalten. Also der ist doch vernünftiger, als wir geglaubt hätten, in puncto Wildcard-Single.
Ja, ich glaube, Medvedev wird uns unterhalten, der in Brisbane gewonnen hat.
Mhm.
Weil der letztes Jahr ein furchtbares Grand-Slam-Jahr gespielt hat, nur eine einzige Partie gewonnen hat. Und der ist in diesem Jahr sicherlich besser in Form als im letzten in Australien. Jetzt hat er Selbstvertrauen, hat schon einen Titel gewonnen, alles gut in Brisbane. Spielt in Australien in der Regel ja eigentlich gut, zweimal im Finale gewesen, zweimal 2-0 Sätze vorn gewesen, wollen wir nicht vergessen. Und ich glaube, dass niemand möchte im Achtelfinale gegen Medvedev spielen von den Top-Leuten. Und jetzt bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich wäre, weil der ist in diesem 9 bis 12 Grätzl drin. Nach meinem Verständnis oder nach dem, was ich gelesen habe, ist es offenbar neuerdings nicht möglich. Ich dachte immer, dass 9 bis 16 wahllos zugelost werden. Aber also wenn Zverev in der vierten Runde gegen Medvedev dran käme und dann im Viertelfinale, okay, im Viertelfinale wäre dann wieder einfacher, weil da sind ja lauter Kandidaten wie Musetti, gegen die er, glaube ich, gerne spielt, und Shelton, der gewinnt gegen Zverev draußen, auch nicht. Aber Medvedev würde ich zu vermeiden suchen, wenn ich nicht gerade Sinner und Alcaraz bin, weil Sinner und Alcaraz mit dem Medvedev immer Heads gehabt haben in letzter Zeit. Aber den, das ist mein Dark Horse, was irgendwie komisch ist, weil der ja eine ehemalige Nummer 1 und ein Sieger eines Grand-Slam-Turniers ist. Aber den Medi, den lasse ich mir diesmal nicht nehmen.
Nein, ich hätte ihn dir auch nicht genommen. Aber er wäre mir entfallen, obwohl ich mich an sich ganz gut vorbereitet habe. Und zwar deswegen, weil er so unauffällig war. Ich habe ihn ja ganz genau beobachtet. Und ich habe mir das auch immer wieder gedacht. Also das war tadellos. Er hätte ja 6-2, 6-4 gewinnen sollen müssen und hat aber keinerlei. Ja. Das hat er im Vorjahr noch gehabt. Diese, erinnert euch, dass er da und dort nicht ausserwählen konnte und dann ausgezuckt ist. Und der war so bei sich und so, also in keinerlei Hinsicht weder zu euphorisch noch zu negativ. Der war so irgendwie völlig drinnen und auch im Lauf dann wieder, dass er das gewonnen hat, und das war auch kein großer Freudenausbruch oder so. Befriedigung ja, aber ich habe kaum ein Lächeln gesehen, und das war so, als wäre es selbstverständlich, und so würde ich ihn gerne immer auftreten sehen. Und das ist halt was, also wenn man darauf in Kenntnis seines Charakters und er selber auch, wenn der verzichten kann auf so kleine Spielchen mit dem Publikum, wie wir sie gekannt haben, naja, ich spiele nur besser, weil ihr wollt's mir alle nicht, so in die Richtung oder auch andere Dinge, immer von außen halt nichts sozusagen in seine Wettkampf draus kommen lässt, dann kann man dem sehr, sehr viel zutrauen. Das hast du gut beobachtet, ja.
Und dann möchte ich noch ganz was Verwegenes sagen, das nämlich: die Chancen auf einen deutschen oder einen österreichischen Titel, außer ich übersehe jetzt jemand, aber aus meiner Sicht im Doppel der Männer am größten sind. Bei den Deutschen ist es natürlich Kevin Kravitz und Tim Pütz. Und bei den Österreichern, Andi, fangen wir vielleicht damit an. Luki Miedler und Francisco Cabral haben das Turnier in Brisbane gewonnen, spielen jetzt in Auckland, wenn ich es richtig gesehen habe, und haben aber in Brisbane im Finale gegen die regierenden Wimbledon-Sieger Julian Cash und Lloyd Glasspool gewonnen, gegen den sie in Wien noch verloren hatten. Und da waren sie dann doch, du warst ja auch beim Finale, beim Doppelfinale in der Halle, relativ chancenlos. Jetzt haben sie da gewonnen. Es wird nur Best of Three gespielt bei den Australian Open. Also wenn sie sich so weiterentwickeln wie im letzten Jahr und eigentlich immer besser werden, da sage ich, warum nicht ein Viertelfinale für den Miedler und den Cabral? Was sagst du?
Ja, zumindest. Natürlich kann man das sagen. Und das ist auch, finde ich, nicht so verwegen. Das kommt auch nicht von ungefähr. Ich hab ja lang die Karriere verfolgt von Lucky Miedler und das war die Zeit, als ich noch selber vor Ort war, 2013, 2014 und dann noch ein weiteres Mal. Und da hat er einmal gespielt Jugendfinale, mit dem Marterer übrigens. Und dann, ich glaube, es war 2013 und 2014 hat er es gewonnen. Ich weiß nicht mehr mit wem. Also der ist ja bereits Australian Open Sieger, wenn man so will. Aber das spielt halt auch mit und das ist ein guter Boden für ihn. Mit dem Cabral läuft es viel besser als ich glaube auch die beiden erwartet hätten. Schon der vierte oder fünfte gemeinsame Titel. Und Nummer 23 im Single-Doppel-Ranking, das es ja auch gibt. Das ist jetzt für ihn super. Also, warum nicht? Natürlich, ist ein guter Tipp. Und bei den Damen hast du aber nicht gesagt Doppeln. Also nein, bei den deutschen Realisten.
Krawitz und Pütz, ja, ich verstehe halt immer noch nicht.
Kommen wir jetzt auf die Deutschen, sind das die einzigen? Weil es gibt ja noch ein paar. Auch wenn
ja, gut, Hase
mit dem Franzen zum Beispiel.
Ja, Hase Franzen, es gibt Schneider-Wallner, die auch, aber das sind für mich keine Grand-Slam-Contender. Ich verstehe halt immer noch nicht. Und zum Glück ist der Kevin Krawitz ein sehr ausgeglichener Mensch, warum der Kevin nicht die Doppel gespielt hat für Deutschland. Es waren dann eh nur zwei, aber warum nicht Krawitz Siegemund? Bei den Polen hat man ja gesehen im United Cup, okay, die haben immer gesagt, dann spielt der Zielinski mit der Kawa, wenn man das denn so ausspricht. Und das wäre für Deutschland natürlich auch richtig und wichtig gewesen, wenn der Kevin da gespielt hätte. Aber okay, also und Kevin und Tim, das ist ja das, was ihnen noch fehlt, dass sie gemeinsam ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Der Tim hat eins im Mix gewonnen mit Mio Kato in Paris vor 2 Jahren jetzt, glaube ich. Und der Kevin hat bekanntlich mit Andy Mies zweimal die French Open gewonnen. Aber gemeinsam haben sie halt noch nicht gewonnen. Und bin mir aber nicht sicher, ja, keine Ahnung, ob die jetzt in dieser Woche aber nicht aufgepasst, ob die in dieser Woche ein Vorbereitungsturnier spielen. Aber ich glaube, es ist eher so, dass die beiden weiterkommen als Alexander Zverev. Und bei den österreichischen Männern müssen wir nicht drüber reden. Misulic ist fix im Hauptfeld. Vielleicht kommen da Ofi und der Rodionov dazu. Aber wenn da irgendjemand in die zweite Runde kommt, dann müssen wir schon ein Kerzerl anzünden, Andi. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, das ist genauso. Ja, natürlich. Ja. Naja, jetzt könnte man noch erwähnen, Grabherr und wer ist das? Misulic, aber der Miso dort in der Quali bei den anderen, das hat mir jetzt nicht sehr viel gekauft. Aber weil du gesagt hast, also ich bin ja schon gespannt, weil es ist ein Gewissenskonflikt für dich, das weiß ich, weil, wie ich die kenne, wirst du ja auch dort beim Hahnenkammrennen eine Wildcard kriegen, auf jeden Fall als Berichterstatter, und aber gleichzeitig ist Australian Open, ich habe das ein paar Mal gehabt, diese Divergenz, als ich dort vor Ort war, natürlich überhaupt nicht, da habe ich mir gedacht, super, sitze ich doch lieber bei 40 Grad in Schlapfen und halt nicht den Schlapfen, mache Radio und alles andere, was irgendwen noch interessiert, und habe einen schönen Urlaub gratis quasi und muss nicht in der Kälte. Und dann habe ich aber ein, zwei Mal, war ich auch dort in Kitzbühel, das ist schon sehr lästig, also vor allem, wenn man so wie du vor der Haustür hat und ich habe ja auch die Chance, dort wohnen zu können, nur ich mache es heuer nicht, weil mein Papa leider nicht in dem Zustand ist, dass ich sage, den lasse ich jetzt gern allein für ein, zwei Tage. Aber du hast dann Stress.
Nicht so schlimm wie gedacht. Warum? Weil die Australian Open in diesem Jahr eine Woche später anfangen. Das heißt, das Hahnenkamm-Wochenende ist nicht das Finalwochenende, so wie im letzten Jahr. Ich gestehe offen, dass ich das Frauenfinale nicht gesehen habe, dass mir der Klaus Bellstedt ein Bild geschickt hat von Madison Keys, wie sie weint. Und ich denke mal, das kann ja nicht sein, dass die wirklich das Finale gewonnen hat. Ich wollte es mir dann im Real Life sozusagen anschauen, aber okay, wenn ich dann schon so ein Bild kriege von Klaus, dann habe ich mir angeschaut, wie das Ergebnis war. Also dieses Mal ist das mittlere Wochenende und deshalb bin ich jetzt gar nicht so im Stress. Ich werde das Finalwochenende, werde ich in München sein, da beim Finalwochenende gehen die Olympischen Spiele noch nicht los, aber irgendwo wird es dann noch einen Weltcup geben, aber Kitzbühel und Australian Open beißen sich in diesem Jahr nicht so schlimm, das ist völlig in Ordnung.
Ja, aber du wirst natürlich die Pisten hinunterwedeln, nehme ich an. Nicht? Im Stil eines.
Naja, zumindest beim Super-G und bei der Abfahrt werde ich das
machen. Naja, ich hätte eher im Slalom auf dich getippt, weil man hier schon nicht sieht, da wärst du schon ein adäquater Ersatz.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.